Block und Spike. Der Volleyball-Talk mit Daniel Hör und Daniel Schmidt.
Auf meinsportradio.de.
Ja, Block und Spike, der Volleyball-Talk auf meinsportradio.de ist wieder da zur Ausgabe 25. Wir haben die Viertel 100 voll. Und erneut, zum zweiten Mal, ist bei mir für diese neue Folge der Martin Simon. Moin, grüß dich.
Guten Moin nach Hamburg.
Martin, was haben wir heute im Angebot?
Wir haben jede Menge Volleyball im Angebot, wie es sich da doch gehören sollte. Wir könnten mal vielleicht anfangen, kurz zusammenzufassen, was nebenbei so an uns herangetragen wurde und was wir aufgeschnappt haben. Du bist dran.
Ich bin dran. Ja, dann fange ich doch mal an, direkt mal ein wenig Informationen im Intro zu betreiben, bevor wir uns gleich mit der VBL natürlich ausführlich beschäftigen. Und da können wir anfangen mit den U18-Mädels. Die waren nämlich bei der Europameisterschaft, bei ihrer ersten Europameisterschaft des Jahrgangs, waren da in den Niederlanden, genau gesagt in Arnheim unterwegs und haben sich dort für die Weltmeisterschaft qualifiziert. In der Vorrunde ganz knapp nicht ausgeschieden. Das war wirklich haarscharf mit den Bulgarinnen. Im Endeffekt hat dann Russland, wenn ich das richtig im Kopf hatte, noch einen entscheidenden Sieg eingefahren und somit waren die Mädels in den, wie es beschrieben wird, Semifinal Matches 5-8, sprich die Matches, wo die Plätze 5 bis 8 ausgespielt werden, und haben da dann den Sieg eingefahren gegen Polen, und das hat wiederum dazu geführt, dass die WM-Quali fix war. Das heißt, wir sehen unsere Mädels dann als U19 bei der Weltmeisterschaft. Das ist doch ein Riesenerfolg, zu dem wir eigentlich nur gratulieren können.
Und das machen wir an der Stelle richtig deutlich. Viel Spaß an die Mädels und natürlich ein kleines Tick Erfolg auch für Deutschland in Argentinien.
Absolut. Dann haben wir eine Neuigkeit aus dem Bereich, aus dem Beauty-Bereich, kann man fast schon sagen. Jetzt denkt man vielleicht, wie kommt man darauf? Vielleicht weißt du da mehr.
Ich weiß, dass Volleyballerinnen eben auch schöne Sportlerinnen sind, und da gibt's dann eben auch Medien, die sich nicht nur mit Volleyball beschäftigen und trotzdem mal Volleyball streifen. Der Playboy hat's geschafft, eine Umfrage nach der schönsten Sportlerin zu machen, und da ist Marien Apitz ganz weit vorn beim DSC gut aufgehoben und offensichtlich auch immer wieder schick gemacht.
Ja, absolut. Die Frage ist jetzt natürlich, welchen Wert hat diese Auszeichnung? Ja, ich stehe solchen Dingern durchaus mal kritisch gegenüber. In unserem Berufsstand gab es ja auch die Kürung beispielsweise von Laura von Torra vor einem Jahr, glaube ich, knapp, als heißeste Sportmoderatorin. Ja, ich finde, man sollte die Menschen nach ihren Fähigkeiten und nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Aber das ist Geschmackssache. Und wenn sich Marien Apitz über diesen Titel freut, dann freuen wir uns mit ihr, würde ich sagen, oder?
Ja, da freut man sich in jedem Falle, und ich bin ja da ein bisschen anders gestrickt. Event und Hauptsache, man hört von uns, ist mir fast dann doch ein Stück wichtig, und insofern, warum nicht im Playboy erwähnt werden? Da beschäftigen sich mal kurz andere mit Volleyball, die damit sonst nichts zu tun haben, und wenigstens mal hören, dass es diesen schönen Sport mit dann eben auch schönen Frauen gibt. Also einzuwenden gibt's da bestimmt überhaupt nichts, wenn man an der Stelle auch mal erwähnt wird.
Ja. So oder so, es gibt verschiedene Sichtweisen, und ihr könnt natürlich darüber auch diskutieren bei Facebook oder bei Twitter, Hashtag Block und Spike. Dann haben wir natürlich die Neuigkeit aus sportlicher Sicht, was schon ein bisschen die VBL anschneidet. Die BR Volleys sind ja nach wie vor in der Champions League vertreten und haben da unter der Woche gegen ja eines wirklich der Top-Teams, nicht nur Europa, sondern weltweit, gespielt, gegen Dynamo Moskau, und haben das Hinspiel der Champions League im heimischen Volleyballtempel in der Max-Schmeling-Halle tatsächlich 3-2 gewinnen können. Völliger Wahnsinn, völlig wahnsinniges Spiel. Ich habe es sehen können, zumindest teilweise. Das war echt geiler Sport, das war Werbung, das war super klasse. Und ja, jetzt geht's unter der Woche wieder nach Moskau, beziehungsweise was heißt wieder? Es geht nach Moskau, und mit einem 3-2-Sieg von Moskau geht's in Golden Set, und alles, was die Berliner gewinnen, beschert tatsächlich das Final Four, das erste Final Four, was aus eigener Kraft erreicht wird für die Berliner. Das wäre doch eine Riesengeschichte.
Das wäre sicherlich eine Riesengeschichte. Beim letzten Mal, als sie dabei waren, waren sie ja faktisch als Ausrichter mit von der Partie. Und jetzt da direkt reinzukommen, wäre schon eine Nummer. Nur gegen Dynamo Moskau zu Hause wird auch nicht ganz einfach.
Sehr, sehr schwer. Dann haben wir noch eine letzte Meldung aus der zweiten Volleyball-Bundesliga bei den Herren. Martin, was gibt's da zu berichten?
Naja, da gibt's fast kaum zu berichten. Da gibt's in erster Linie zu beglückwünschen bei den Herren. Da sind die Meistertitel nämlich schon vergeben. In der zweiten Volleyball-Bundesliga Nord der Männer konnte sich der CV Mitteldeutschland da mit Glitzer und Glamour und Konfetti bei seinem letzten Heimspiel als Meister feiern lassen. Und die Oshino Volleys aus Eltmann, die haben in der zweiten Volleyball-Bundesliga Süd der Männer alles klar gemacht. Glückwünsche von unserer Seite.
Glückwunsch, absolut. Und trotzdem werden wir die beiden nicht in der ersten Liga sehen, aufgrund finanzieller Engpässe, nennen wir es mal. Sie sind wirtschaftlich dazu nicht in der Lage, was sehr, sehr schade ist. Und darüber werden wir später bei Hör mal Schmidt nochmal kurz sprechen. Aber erstmal beschäftigen wir uns eben mit dieser ersten Liga. Die Saison läuft ja, wir sind in den Playoffs, wir sind in der ganz, ganz heißen Phase. Und deshalb switchen wir jetzt schnell rüber und schauen mal, was die Damen in ihren Halbfinalspielen in der vergangenen Woche fabriziert haben.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
So, dann sind wir also in der Volleyball-Bundesliga und sind in den Playoffs. Da haben wir als erstes Mal bei den Damen schon den ersten Finalteilnehmer, den Schweriner SC, zu beglückwünschen und müssen aber natürlich erstmal auf die Halbfinalspiele Rückschau halten. Daniel, du hattest die Gelegenheit, das erste dir genau anzugucken.
Richtig, ja, das erste, das fand ja am Mittwoch statt, soweit ich weiß noch vor Ausstrahlung der letzten Sendung, die wir aber schon vorher produziert haben und deshalb nicht die Gelegenheit hatten, über eben dieses Spiel zu sprechen. Wiesbaden zu Gast in Schwerin und 3:0 haben die Gastgeberinnen gewonnen. Das erste Mal, dass sie in dieser Saison den VCW schlagen konnten. Wir erinnern uns zuletzt ja eine Auswärtsniederlage in einem grandiosen Volleyballspiel in Wiesbaden in der regulären Saison. Und dieses 3:0 war eigentlich weitgehend ungefährdet. Die Sätze zu 15, zu 16, zu 22, das war alles relativ problemlos. Der Block stand sehr, sehr gut bei den Schwerinerinnen. Egal, wer da vorne stand. Ob das jetzt Luisa Lippmann war, ob das eine Hannah Tepp war oder wie sie alle heißen, das völlig wurscht. Haben alle ihre Blockpunkte gemacht. Und wenn wir uns in die Blockstatistik nochmal kurz einlesen bzw. reinschauen, haben wir bei Wiesbaden nur 3 Blocks in der Gesamtzahl und bei Schwerin mal eben schlanke 9 Blocks. Das ist doch schon mal etwas mehr, auch wenn es keine überragenden Zahlen sind, aber es sind eben mehr und dann ab und zu war der Block nochmal dran und die Feldverteidigung hatte es leichter, eben neuen Angriff aufzubauen bzw. den Ball vom Boden zu kratzen. Und dementsprechend souverän war das einziger Lichtblick so ein wenig beim VC Wiesbaden, Diagonalangreiferin Annalena Mach, die ja Backup ist quasi für Delaney Eigner-Sweezy, die aber nicht so auf ihre Punkte und nicht so auf ihre Aktionen kam. Annalena Mach sehr gut im Aufschlag, hat sehr viel Druck ausgeübt und da waren dann zwischenzeitlich Situationen, wo Schwerin vielleicht ein klein wenig gewackelt hat, aber unterm Strich dieses 3:0 doch sehr, sehr souverän.
Und im zweiten Spiel, da ging es dann tatsächlich irgendwo ähnlich ab. Zwar hatte der VC Wiesbaden sich endlich im Block ein bisschen gefangen, da gibt's also nur ein Pünktchen weniger als bei den Schwerinerinnen und Wiesbaden mit seiner lauten, ausverkauften und richtig proppevollen Halle konnte da ein Stück machen. Am Ende allerdings die Schwerinerinnen faktisch ungefährdet mit einem 1:3 da durchgerauscht. Die Schweriner Dominanz war die ganze Zeit über im Spiel zu bemerken. Schwerin hat da schon mal richtig was Richtung Finale gezeigt und hat da schon mal eine Ansage gemacht. Die, auch in den langen Rallyes, wenn es mal richtig hin und her ging, am Ende waren dann eben doch die Schwerinerinnen meistens die Siegerinnen in den Ballwechseln. Wenig Eigenfehler auf Seiten der Schwerinerinnen haben da den Rest getan. Natürlich kann der VCW da ganz positiv auf die neue Saison voraus und auf die letzte zurückschauen, denn so richtig damit gerechnet hatte vielleicht auch in Wiesbaden niemand, dass man da am Ende die Bronzemedaille mitnehmen wird.
Ja, absolut. Es wurde ja am Spieltag, Nicole Fetting wurde ja unter anderem interviewt, dann Trainer Dirk Groß wurde interviewt. Es wurde mit allen so ein wenig gesprochen, auch Caro Bednarová hat dann nochmal bei der Siegerehrung das Wort an die Fans gerichtet und sie haben alle eigentlich gesagt, Viertelfinale war das Ziel und das wurde ja, wir erinnern uns zurück, gegen den USC Münster, dann in 3 Spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, gewonnen. Und damit hat man schon eigentlich das Soll übertroffen und alles war ein Zusatz. Und Schwerin, ja, man hatte sie in der regulären Saison 2-mal geschlagen, aber letztendlich ist es ja doch eine Mannschaft, sie waren noch im Pokalfinale, standen kurz vor dem Pokalgewinn und waren über die gesamte Saison gesehen einfach auch die dominante Mannschaft der Liga und gegen die kann man ohne Zweifel ausscheiden, das ist überhaupt kein Problem, überhaupt kein Thema, da ärgert sich keiner drüber. Und wie du sagst, Wiesbaden kann ja positiv in die neue Saison schauen. Denn mit beispielsweise Caro Bednarová hat eine ganz, ganz wichtige Spielerin verlängert für den VCW. Wir haben natürlich den Coach Dirk Groß, der verlängert hat. Wir haben Irina Kemsis, die noch länger bleibt. Und der Kern dieser Mannschaft bleibt erhalten. Und ich bin gespannt, was man da machen kann und ob wir sie vielleicht nächstes Jahr wieder im Halbfinale sehen. Es sind ja nur noch 4 Plätze, aber vielleicht können sie ja in diese 4 Plätze noch reinschnuppern.
In jedem Falle ja, aber ein wahnsinniges Plus für die Arbeit der Wiesbadener, die an der Stelle doch tatsächlich eine ganze Menge geschafft haben. So früh noch vor Ende der Saison die ganzen Vertragsverlängerungen auf die Reihe zu kriegen und nach vorne zu gucken, ist schon beinahe was Besonderes. Fehlt ja doch bei vielen Vereinen in der Volleyball-Bundesliga noch und ist einfach natürlich eine ganz tolle Sache. Und wenn man da ein bisschen was draus machen kann, dann wird auch die nächste Saison wieder eine erfolgreiche beim VC Wiesbaden.
Absolut. Ich muss mich auch nochmal korrigieren. Wiesbaden in den Playoff-Viertelfinals nicht gegen den USC Münster, sondern gegen den SC Potsdam.
Ja, ich war der Böse
an dieser Stelle.
Ja. Ich war dann wohl der nicht eingegrätscht ist.
Genau, ja, aber das macht ja nichts. Wir haben es ja herausgefunden, unseren eigenen Fehler korrigiert. Fehler korrigiert kann man sagen auch bei den Stuttgarterinnen, den Fehler, das erste Spiel zu verlieren.
Aber ganz genau so, das erste Spiel im Halbfinale in Stuttgart, schwierige Sache, da hatte man faktisch schon den Matchball auf der Hand und Dresden hat sich die Sache dann noch genommen und hat das Spiel gedreht und jetzt in Dresden faktisch synchron nur andersrum, da hat erst Stuttgart das erste Sätzchen gewonnen und mit einmal Dresden dann die Oberhand bekommen und Dresden hatte eigentlich auch schon gefühlt alles klar gemacht, die Halle stand und war im Prinzip schon durch und mit einmal kommen die Stuttgarterinnen wieder. Eine tolle Sache natürlich für die Fans und Zuschauer, wenn es da ein bisschen länger hin und her geht und das ja eben auch auf hohem Niveau. Das war richtig guter Sport. Da hat am Ende tatsächlich nicht die Technik und die Taktik entschieden, sondern genau der Kopf. Am Ende, da hat's dann ganz, ganz langsam angefangen bei den Dresdnerinnen zu bröckeln. Da hat man gemerkt, jetzt geht's nicht mehr so richtig. Und genau diese Chance hat dann Stuttgart auch im Tiebreak eben überhaupt erstmal verwandeln können. Das ganze Spiel über, nichts hat man sich geschenkt. Da haben alle gewartet, dass der andere einen Fehler macht. Natürlich gab's den einen oder anderen Fehler, aber am Ende war es eben doch Kopfsache, dass man da irgendwie den Gegner ein paar Punkte davonziehen lässt. Und das waren dann eben die Dresdnerinnen, die das mit angucken mussten. Werbung für den Volleyballsport in jedem Falle. Dieses Spiel, ob nun am Stream oder live in der Halle. Und vor allem natürlich auch die tolle Möglichkeit, jetzt das Entscheidungsspiel in Stuttgart dann nochmal zu sehen. Und da sind wir sicherlich richtig gespannt. Da kann sich's ja dann nicht mehr ausgleichen. Da hat jetzt jeder schon sein Spielchen gewonnen. Da kommt jetzt die Entscheidung und die wird richtig spannend.
Ich bin auch sehr gespannt auf dieses Spiel in der Scharena. Die wird pickepacke voll, nehme ich mal an, in Stuttgart. Und wir haben ja gesehen, was für ein Hexenkessel das sein kann, aber dass Dresden dem auch widerstehen kann im Hinspiel. Also für mich eine völlig offene Geschichte, muss ich sagen. Wenn ich auf die Statistik schaue, ich habe mir das Sheet mal aufgemacht, haben wir eigentlich überall recht gewöhnliche Werte. Dann haben wir da mal 38% Angriffsquote beim DSC. Aber bei Stuttgart, wenn man da drauf schaut, haben wir Tomasella Pisinato, die hat eine unfassbare Angriffsquote von 85%. Also das ist schon Wahnsinn. Oft gesucht, auch 13 Versuche. Also es ist nicht so, dass sie nur wenig Versuche hatte, sondern die hat schon einige Bälle bekommen. Genauso dann haben wir eine Angriffsquote bei Nia Grant über die Mitte bei 57%. Also noch über den 50 nicht herausragend, aber über den 50, die ja immer so eine magische Grenze sind. Und die Annahme, muss man sagen, bei Stuttgart ist okay, ist aber auch nicht herausragend. Also sie haben das tatsächlich dann auch geschafft, kleine Ungleichheiten, vielleicht einen Ticken besser oder kleine Ungenauigkeit noch einen Tick besser auszugleichen als Dresden. Wie du sagtest, der Kopf hat da durchaus eine Rolle gespielt.
Ja gut, die Tatsache, dass es da bei Stuttgart ein paar herausragende Angreiferinnen gab, wird Alex Weibel kaum dazu verleiten können, sich dann nur auf die im nächsten Spiel zu konzentrieren, weil Stuttgart kann dann eben auch die anderen einsetzen. Das Team läuft einfach, die passen zusammen, das funktioniert und ich, also eine Wette würde ich in diesem Halbfinale auf keinen Fall abgeben.
Das war das Wort zum Mittwoch wahrscheinlich und mit diesem Wort switchen wir rüber zu den Herren und schauen uns mal an, was die Berliner Friedrichshafener, die Dürener und die Jungs von den United Volleys Rhein-Main in der vergangenen Woche in den Playoffs produziert haben. Bis gleich.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Yvonne Steinbus, die Koordinatorin vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Ich freue mich, dass unser Schirmherr Benedikt Hövedes und meinsportradio.de mit Anstoß eine Charity-Aktion ins Leben gerufen haben, die unseren Hospiz unterstützt. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das auf zwei Wegen tun. Entweder Sie spenden direkt oder Sie kaufen sich ein Los, um einen der gestifteten persönlichen Preise gewinnen zu können.
Macht mit, denn jedes Los hilft uns.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir haben ja letzte Woche mit Jaromir Zachig gesprochen. Zwar nicht zu sportlichen Themen, sondern eher zu strukturellen Themen im Verband. Wer da nochmal reinhören möchte, das ausführliche Hör mal Schmidt, Folge 24. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ja, und da sind ein, zwei Sätze gefallen, Martin, bezüglich des Spiels in Friedrichshafen.
Ja, der Jaro hatte da relativ klar gemacht, dass seine positive Stimmung da überhaupt nicht wegzubekommen ist für das nächste Spiel in Friedrichshafen. Die Dürener ja eingezogen, dann ins Halbfinale durch den Sieg über die SVG Lüneburg. Und der Jaro hatte da ein richtig gutes Gefühl. Er war durchaus der Meinung, dass die Friedrichshafener mit Lüneburg vielleicht besser bedient wären und dass die Dürener da richtig was liefern können und die Friedrichshafener ärgern. War es denn so?
Ja, sei mal. Man kann versuchen, es elegant rauszureden, man kann aber auch sagen, es war ein klares 3-0. Die Friedrichshafener hatten eigentlich nicht so viele Probleme. Im Gegenteil, die haben den Dürenern ziemlich Probleme bereitet, vor allem mit ihrem Aufschlag. Der war ja nicht unbedingt der druckvollste, aber immer sehr, sehr gut, sehr, sehr taktisch aufgeschlagen vor allen Dingen. Und damit hatten die Dürener Probleme, ihr gefürchtetes Zuspiel so ein bisschen aufzubauen. Das, was sie ja gegen Lüneburg im ersten und dritten Spiel so gut geschafft haben, sehr variables, sehr der im Urlaub sich befindliche Daniel Schmidt hat immer gesagt, crazy Zuspiele. Und genau das hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte bei den Dürenern. Und dementsprechend hat Friedrichshafen das natürlich nicht mühelos, aber verhältnismäßig souverän über die Bühne gebracht in der heimischen ZF-Arena vor etwas unter 2000 Zuschauern und hat die Dürener geschlagen mit 3-0. Wir schauen mal so ein bisschen in die Statistik rein, so wie wir das immer ein wenig tun. Und wenn Jaromir Zachig so große Töne spuckt, dann müssen wir natürlich auch schauen, was hat er denn so gebracht an Leistung in diesem Spiel. Und dann sehen wir, in Satz 1 und 2 eingewechselt, in Satz 3 von Beginn gespielt und hat lediglich drei Angaben, also konnte leider nicht so viel beitragen zu seiner Mannschaft. Es war aber auch nicht unbedingt das Problem der Mitte in diesem Spiel. Also wir gehen jetzt einfach mal die Angriffsquoten durch. Wir haben zum Beispiel bei Tim Broschok in der Mitte 67%, auch wenn er relativ wenig Bälle bekommen hat, Angriffsquote. Und dann haben wir über Michael André eine Angriffsquote von 33%. Dem wurde so ein bisschen der Schneid abgekauft. Da habe ich mich auch etwas gewundert, dass Tommy Tiilikainen da nicht versucht, ein bisschen zu wechseln, vielleicht nochmal neuen Schwung reinzubringen. Ja, wie dem auch sei, da über die Mitte ist nicht so viel gekommen, leider. Insgesamt über die Mitte, wenn ich das jetzt mal summa summarum gerade mal live zusammenrechnen kann, 6 Punkte bei 15 Versuchen. Ja, da muss schon mehr kommen. Umgekehrt bei den Friedrichshafen, dann hat das ganz gut funktioniert über Georg Klein und auch über Andreas Takwam, die ja beide auch traditionell sehr, sehr gut spielen. Nicht nur gegen Düren, sondern generell in dieser Saison. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen zu diesem Spiel, weil es immer nach so ein bisschen nach dem gleichen Prinzip abgelaufen ist. Düren, kann man aber sagen, bleibt weiterhin selbstbewusst. Und Tommy Tielikainen hat gesagt, wir werden zu Hause Gas geben, wir werden zu Hause ein anderes Gesicht zeigen in der Arena Kreis Düren und ein Entscheidungsspiel erzwingen. Und ich bin gespannt. Ich würde mich natürlich im Sinne des Sports freuen und blicke hoffnungsfroh auf ein vielleicht sehr, sehr schönes und spektakuläres Volleyballspiel in Düren.
Na, dann schauen wir mal. Ich mag da gar nicht auch wirklich einen Tipp abgeben. Der Punkt ist natürlich, die Dürener, die können Power-Volleyball und das haben wir gesehen die Saison. Schauen wir, ob sie sich da den Kopf so frei schießen können im Training, dass sie da auch was draus machen können. Und bleibt dann die Frage, wie ist es denn auf der anderen Halbfinalbegegnung gelaufen? Berlin gegen die United Volleys. War es da spannender?
Da war es in der Tat spannender, zumindest wenn man das Spiel an sich sieht. Das Ergebnis ist letztendlich das gleiche. Das Heimteam, die Berlin Recycling Volleys, der Titelverteidiger, hat zu Hause 3-0 gewonnen, aber man kann, wenn man nur das Ergebnis sagt, denkt man, ach, souverän, die haben da die United Volleys ja ganz schön deklassiert, aber nein, so war es nicht. Allein der erste Satz steht eigentlich sinnbildlich dafür, wie die Uniteds nochmal sportlich so ein wenig den Abstand verkürzt haben zu den beiden, die da ganz oben ihre Regentschaft führen, schon seit Jahren, die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen. 3853, um genau zu sein, die Max-Schmeling-Halle also ganz gut gefüllt. Es war ein Kampfspiel wirklich, also nicht unbedingt immer schön anzuschauen, nicht unbedingt immer spektakulär. Die Uniteds mit ein bisschen besseren Start, dann ging es lange Zeit pari im ersten Satz. Berlin dann mit 4 Satzbällen, wenn ich das richtig im Kopf habe, 24-20 stand's da. Und sie haben aber 11 Satzbälle gebraucht, um das Ding letztendlich einzufahren. 33-31. Enormer Kampf, enorme Moral der United Volleys im ersten Satz. Und im zweiten Satz genau das gleiche. Die Volleys, die United Volleys steigen wieder ein bisschen besser in diesen Satz ein, führen zur technischen Auszeit mit 8-5 und zur ersten technischen Auszeit. Dann gleicht sich das Ganze wieder so ein bisschen an. Und es ist eben wieder am Ende, es ist Stephen Marshall, der eingewechselt wird zum Aufschlag, der dann letztendlich die 23-21 Führung herausschlägt, die dann letztendlich auch ausschlaggebend ist für den Satzgewinn des zweiten Satzes der BR Volleys. Und der dritte Satz, ja, der war deutlich.
Da haben dann wohl die United Volleys sich gedacht, sparen wir unsere Kräfte fürs nächste Spiel in Rhein-Main. Wo ist eigentlich Rhein-Main in dem Falle? Die spielen ja, wenn ich mich recht erinnere, in unterschiedlichen Hallen.
Rhein-Main ist in dem Falle in Frankfurt. Sie spielen normalerweise auch in Frankfurt eben in der Ballsporthalle oder Fraport Arena. Was das gleiche ist übrigens für die, die nicht unbedingt aus Hessen kommen. Es gibt eben diese beiden Namen. Ballsport Arena für die Traditionalisten, Fraport Arena der offizielle Name. So viel dazu. Manchmal müssen sie ausweichen, weil eben Basketball ist, weil zuletzt, war es der Fed Cup oder war es Davis Cup? Ich weiß es nicht genau. Tennis auf jeden Fall war. Da mussten sie ausweichen in die Großsporthalle nach Rüsselsheim, da wo sie auch ihre Wurzeln haben. Sie kommen ja von der TG 1862, Rüsselsheim als erste Mannschaft sozusagen. Ja, also in der Fraport Arena geht's rund am Ostersonntag. Übrigens, wer mit Schokoei kommt, kriegt seine Karte für 5 Euro und kann sich geilen Volleyball anschauen. Das nur so nebenbei. Wenn wir auf den dritten Satz schauen, da sieht man auch, dass die Uniteds da ein bisschen abgebaut haben. Also wir haben zum Beispiel nur einen Block bei den Uniteds, generell wenig Blocks, irgendwie 6 insgesamt nur. Bei den Berlinern haben wir diese 6 allein im dritten Satz. Bei den Uniteds haben wir dann auch nur noch 11 erfolgreiche Angriffe und hast du nicht gesehen. Und ja, auch noch ein paar Fehler, 6 Eigenfehler. Insgesamt bei den United Volleys waren es, lass mich kurz zusammenrechnen, 19 Eigenfehler in den 3 Sätzen. Also das ist auch nicht unbedingt, ja, ja, das ist nicht unbedingt das, was es braucht, nicht unbedingt die Zahl, die es braucht, um vor allem die Berlin Recycling Volleys zu schlagen. Da muss man auf dem Punkt fit sein und ich bin gespannt, wie sie es spielen. Wichtig ist, dass sie vielleicht den ersten oder zumindest den zweiten Satz gewinnen im Heimspiel, dass sie sehen, wir können gegen die Berliner einen Satz gewinnen und dann von Punkt zu Punkt ein bisschen denken. Nicht das große Ganze sehen, aber wenn du zwei Sätze so knapp verlierst, dann ist natürlich die Moral runter und dann verlierst du so einen dritten Satz halt auch deutlich mit 25-17 in Berlin.
Na gut, ich würde mir ja wünschen, wenn jemand von uns die Chance hat, dann sich das nächste Duell da anzugucken. Mal gucken, mir ist es ein bisschen weit.
Ja, ich werde da sein in Frankfurt und werde den ein oder anderen Ton für die nächste Sendung einholen, mit den Spielern sprechen, im Zweifel die Saison Revue passieren lassen oder mich riesig auf das dritte Duell in Berlin dann freuen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffnungsfroh, dass ich am Sonntag, am Ostersonntag, geilen Volleyball in Frankfurt erleben werde. So viel zum Sport.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf in Locombo oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir begrüßen zum Hör mal Schmidt und wollen nicht lange fackeln, sondern einen Gast begrüßen. Martin, erklär mal, wer da bei uns am Telefon ist.
Wir haben am Telefon Sandy Penno, die Teammanagerin des CV Mitteldeutschland. Die hat am Wochenende ganz schön gefeiert, kann aber schon mit uns sprechen, hoffentlich. Hallo Sandy.
Hallo Martin, hallo Daniel. Ja, ich bin wieder aus dem Delirium erwacht, ja.
Das freut uns. Dann wollen wir mal zackig machen. Wir wollen natürlich auf jeden Fall erstmal unsere Glückwünsche an euch nochmal übermitteln. Den Part, da brauchst du nicht mal Danke sagen, haben wir hiermit erledigt. Aber natürlich haben wir sportpolitisch, journalistisch hier auch noch die ein oder andere Frage am Lager zu eurer weiteren und zur nächsten Saison, also zu euren weiteren Plänen. Wie ist es eigentlich gekommen, dass ihr in der zweiten Liga gestartet seid? 15, 16 wart ihr noch in der ersten? Seid ihr abgestiegen? Oder hat was anderes nicht hingehauen?
Na, also rein sportlich haben wir die Liga bestanden. Also wir sind mit Platz 9, glaube ich, aus der Liga rausgegangen. Also sportlich war da alles safe. Unser Problem war eher, dass wir uns vorgenommen haben, nicht mehr nur im unteren Drittel um die goldene Ananas zu spielen, sondern mit einem höheren Budget auch in der ersten Liga zu bestehen. Zumal wir ja in das 10. Bundes-Erstliga-Jahr gegangen wären und die höchsten Auflagen, zum Beispiel Boden etc., hätten anschaffen müssen. Und die Wirtschaftskraft selber gab es bei uns nicht. Also wir hätten mit dem gleichen Etat die Investitionen stemmen müssen und gleichzeitig auch einen Spielerkader aufbauen wollen. Und das hätte einfach nicht gepasst. Also man hätte spielerisch dort Abstriche machen müssen und das war nicht unser Ziel.
Na gut,
und deswegen haben wir uns, aber entschieden, wir gehen nicht in die erste Liga mit dem Etat, das passt nicht.
Gut, und nun habt ihr also mit Konfetti und Glitzer am vergangenen Wochenende ordentlich gefeiert. Ich durfte es zumindest am Stream sehen. Trotzdem war vorher auch schon klar, auch diese Saison wird trotz der Meisterschaft nicht in die erste Liga gehen. Sind wir jetzt bei den gleichen Gründen oder hat sich was verbessert, was verschlechtert? Ist was noch viel schlimmer geworden?
Nein, die Gründe sind ja wie gehabt. Also wir werden, trotz dass wir jetzt ein Jahr unten waren, gehen wir nahtlos, wenn wir aufgestiegen wären, auch in die erste Liga oder in das 10. Jahr über. Also das heißt, wir müssen genauso Boden anschaffen. Und wir haben das Jahr oder wir wollten das Jahr nutzen, um Sponsoren zu akquirieren. Und auch, ich sag mal, das große Ziel wäre gewesen, Minimum auf das Etat oder auf den Etat aufzustocken, wie auch der Durchschnitt in der ersten Bundesliga ist. Und das waren 950.000. Wir haben momentan 500, das heißt 450.000 wollten wir dazu gewinnen, um vernünftig in der Mitte der Liga mitzuspielen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich die Investitionen tätige und im nächsten Jahr direkt gleich wieder in die zweite Liga absteige. dann habe ich überhaupt nichts gekonnt. Dann habe ich weder den Zuschauern Befriedigung geboten, meine Sponsoren springen ab, weil sie unbefriedigt sind. Und für die Spieler ist das auch nichts. Und für unser Management, davon wollen wir gleich gar nicht reden. Das heißt, die Gründe bleiben bestehen. Es ist immer noch dasselbe. Die Wirtschaftskraft selber bei uns in der Region gäbe es her. Also wir haben sehr, sehr viele starke Unternehmen, die allerdings in Leuna, Sperrgau nur Ableger stationiert haben, wie Total Raffinerie oder Linde Gas. Und da sitzen einfach die großen Chefs in Paris, Lausanne und wo auch immer. Und an die kommt man einfach nicht ran. Und wenn man hier in der Region mit den Verantwortlichen spricht, kriegt man immer nur irgendwelche Ausreden, die da heißen, wir sind nicht verantwortlich, wir haben kein Budget etc. Unser großes Ziel muss es sein, an diese Unternehmen direkt ranzukommen. Mhm.
Gut, ihr spielt jetzt also mit 450.000 zweite Liga, habe ich richtig verstanden? Oder wäre
richtig,
der Etat
richtig,
nur?
Richtig, genau.
Da wären andere.
Nee, der Etat ist genauso.
Ja. Da werden andere wahrscheinlich auch etwas neidisch gucken. Wie sieht der Plan für 17/18 aus? Also beißt ihr euch jetzt fest in der zweiten Liga oder bleibt's dabei? Ihr wollt auf Dauer erste Liga spielen, aber safe.
Also mein persönliches Ziel ist, ich möchte gerne erste Liga spielen. Das ist aber der Wunsch von Sandy Penno als Teammanagerin, weil ich einfach diese Professionalität in der Liga sehr schätze und weil das für die Region einfach ein größeres Aushängeschild ist. Und auch vom Club ist das große Ziel. Wir versuchen gerade mit allen Mitteln die Politik in die Pflicht zu nehmen. Das klappt seit 2 Wochen ziemlich gut, muss man ehrlich sagen. Und mit der Kraft der Politik auch die Wirtschaft anzukurbeln oder zumindest das Investment anzukurbeln, da sind wir gerade dran. Also wir nutzen jetzt die Zeit effektiv. Ich selbst werde mich auch so weit umstrukturieren, dass ich ein Stück weit im Sponsoring dann zumindest mit agil bin und das ganze Thema administrative Sachen wie Mannschaftsmeldung etc. abgebe an meine Assistentin, so dass ich dort auch mit aussagekräftig bin. Ich habe mich ja bisher ein bisschen rausgezogen aus der Sponsorenakquise.
Gut, dann freuen wir uns also auf die Saison 17/18 und euren weiteren Weg. Wünschen dafür alles, alles Gute. Freuen uns tatsächlich, wenn da mal wieder jemand mit oben mitspielt und sagen erstmal Danke für die offenen Worte.
Gerne. Danke euch. Schönen Tag noch.
Mach's gut.
Danke ebenfalls.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.